Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Schrifterzähler. Herzlich willkommen hier zur 6. Folge der 4. Staffel. Mein Name ist Werner Kleine, der Neutestamentler aus Wuppertal, und knappe 3000 Kilometer von mir entfernt sitzt
der Alttestamentler hier in der Runde. Till Magnus Steiner ist mein Name und ich freue mich auf diese Folge nicht nur, weil es diesmal um einen alttestamentlichen Text geht, sondern weil es einfach super spannend ist. Wir gehen im Endeffekt an den Tiefpunkt der ganzen Erzählung der Tora. Was schlimmer kann es gar nicht werden, wo wir sind, bei Numeri 13 bis 14.
Das ist so ein Text, den kennt man als Pastoralreferent fast in- und auswendig. Und das war für mich bei der Vorbereitung hier auf meinen Text heute die Schwierigkeit, weil man schon so vorbelastet ist. Denn die Pastoralreferenten sind da von Natur aus Kundschafter, die in das neue Land gehen sollen, um dort die reichen Früchte zu ernten, um dieses neue Land zu erschließen. Das habe ich in meinen über 35 Jahren Dienstzeit rauf und runter gehört mittlerweile. Und habe mich aber in der Vorbereitung auf den heutigen Tag dann doch gewundert, so ganz gut geht die Geschichte ja dann eigentlich nicht aus.
Ich wollte gerade sagen, sich als Pastoralreferent mit den Kundschaftern, diesen 12 Ausgesendeten, da zu identifizieren, das wäre eine richtig schlechte Idee, weil die kommen gar nicht gut weg bei der Geschichte.
Das kann nur passieren, wenn du selektiv die Bibel liest. Wenn du nur sagst, die werden ausgesandt und finden reiche Früchte und sagst, hurra, tschakka, bumm, und dann hörst du auf. Aber wenn man die Geschichte weiterliest, dann denkt man, ah ja, sie passt dann doch irgendwie auf den Pastoralreferentenbuch, weil die meisten Aufbruch verstehen, unter über Aufbruch zu reden, aber dann doch sitzen zu bleiben. Also von daher passt die schon, aber nicht so, wie sie eigentlich gedacht war.
Jetzt ist kurz der Moment gekommen, um innezuhalten. Der erste Hinweis für euch ist, wir besprechen heute Numeri 13 bis 14, zwei Kapitel. Relativ viel Text, aber super spannend. Wenn ihr sagt, ich habe jetzt nicht direkt auswendig im Kopf, was da steht, ihr findet unten in den Shownotes den Link zum Bibeltext und könnt den da nachlesen. Ihr könnt jetzt anhalten, erstmal den Text lesen oder erstmal uns zuhören und nachher den Text lesen, wie ihr wollt. Ganz kurz zur allgemeinen Erinnerung für uns. Warum ist dieser Text so der Tiefpunkt, wie ich gerade gesagt hatte? Tja, wir alle wissen, Israel ist 40 Jahre durch die Wüste gewandert, obwohl der Weg nicht so weit war. Bei Numeri 13 am Anfang stehen wir nämlich genau an der Grenze zum verheißenen Land. Aber Israel muss umkehren. Und warum Israel umkehren muss, erzählen uns diese Kapitel 13 und 14 im Numeri-Buch, weil, und das ist ein wunderbar wiederkehrendes Thema in der Tora, und ich liebe diesen Begriff, weil Israel murrt. Und im Endeffekt, Gott hat die Schnauze voll und sagt, so, ihr murrt mir zu viel, die Generation jetzt, die muss in der Wüste sterben, erst die nächste Generation darf ins verheißene Land hineinziehen. Und warum das so ist, darum drehen sich der Bibeltext und wahrscheinlich auch unsere Neuerzählung.
Ja, und was mir bei der Lektüre nochmal von Numeri 13, 14 aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich mich dazu weit vorwage, aber dem Exodus aus Ägypten, dem Auszug aus Ägypten, gingen ja 10 Plagen voraus, mit denen Gott die Ägypter geschlagen hat. Und hier in Numeri 13, 14 ist davon die Rede, dass Gott sich schon 10-mal über das Murren der Israeliten geärgert hat. Also ob das eine spiegelbildliche Reaktion ist, kann man das so sagen, Till?
Das ist eine spannende Idee. Ich habe bei der Vorbereitung habe ich auch viel nachgelesen, was denn dieses 10-mal Murren ist. Und gerade in der jüdischen Tradition gibt es viele Ausleger, die fangen an, die verschiedenen Geschichten zu zählen, wo denn gemurrt wurde. Aber im Endeffekt ist es genau das. 10-mal hat Gott allein in Ägypten schon seine Macht bewiesen. Und 10-mal, sogar sozusagen spiegelbildlich, hat Israel es nicht verstanden und sich immer wieder abgekehrt von diesem Gott, bis eben Gott der Kragen platzte. Ne?
Ja, und wir haben gestern Abend von heute aus gesehen, wir zeichnen heute am 12.11. auf. Am 11.11. abends haben wir unser DI-Werbung direkt gehabt über die Frage Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Und da tauchte am Rand auch schon dieser Text wieder auf, weil du sehr schön den Begriff der Langmut erklärt hast. Wir haben gestern Abend über einen Exodus-Text diskutiert und da tauchte dieser Begriff Langmut auf. Und die Langmut Gottes, dieser Geduldsfaden Gottes, ist in dem Sinne nicht unendlich. Und heute kommen wir quasi ans Ende dieses Geduldsfadens.
Genau. Das Wort Langmut finden wir in unseren Übersetzungen. Im Hebräischen steht da eigentlich was anderes. Er hat einen langen Atem bis zu seinem Zorn. Sozusagen, er ist geduldig, aber irgendwo Gottes Zorn ist auch eine Realität. An diesem Punkt kommen wir genau in Numeri 13 bis 14 an. Ich möchte aber kurz, bevor wir mit den Geschichten jetzt einsteigen, wieder einen Exkurs einfügen, weil ich was gelernt habe. Ich finde nämlich etwas sehr, sehr spannend und das führt uns aber auch direkt zum Text. Wenn wir die revidierte Einheitsübersetzung aufschlagen, steht über Numeri 13 Erkundung des Landes. Da werden Kundschafter ausgesendet. Und ich habe mich immer gefragt, wenn man in englische Bibelübersetzungen guckt, da steht was anderes. Da steht der Begriff Spies, die Spione, die ausgesendet wurden. Dann ist man direkt bei was anderem. Dann ist man direkt bei, tja, militärische Vorbereitung, der Landnahme. Und dazu kommt, was ich mich auch immer gewundert habe, im Hebräischen hat diese Geschichte auch einen Namen. Da werden die Kundschafter Meraglim genannt. Sie werden so im Hebräischen genannt. Aber im Text steht es spannenderweise nicht. Im Text steht wirklich, was in der deutschen Übersetzung oft wiedergegeben wird, erkunden. Das Verb ist da Latur. Sie sollen rumgehen, sie sollen es erkunden, was da ist. Dann passierte aber etwas Spannendes in der jüdischen Tradition. Dann wurde beim Auslegen eben gesagt, die, die ausgesendet sind, die sind Meraglim. Das findet man dann bei Midrash, bei Rashi. Und das wird sehr schön erklärt, weil es gibt im Hebräischen nämlich etwas, eine Doppeldeutigkeit, die dann nachher bei dem Spy, bei den Spionen verloren gegangen ist. Und die führt uns zum Kern dieses Textes. Meragel, das Wort für Spion, leitet sich ab von dem Wort Regel, Fuß. Jemand, der durch die Gegend geht, hat aber eine zweite Bedeutung, die finden wir dann vor allem bei den Psalmen. Das heißt nämlich auch im Endeffekt jemanden hintergehen, hinter dem Rücken von jemandem schlecht reden, jemanden verleumden. Und dann sagten die jüdischen Ausleger nämlich, ja, das sind keine Kundschafter. In diesem Sinne sind es nämlich Verleugner. Die haben das Land erkundet, kommen aber dann mit Lügen zurück und verbreiten diese Lügen. Und das ist genau der Kern der Geschichte. Und daraus wurde dann im Englischen im Endeffekt nachher die Spies, diese negative Bewertung kommt dann rein im Englischen mit dem Spy direkt, die im Hebräischen eigentlich beides drin hat. Ja, sie erkunden, aber sie kommen mit Unwahrheit zurück. Und darum geht es im Endeffekt, genau bei Numeri 13 bis 14 und der Frage, wie geht Gott damit um?
Da kann man gespannt sein. Ich habe mich diesmal wieder ein bisschen schwer getan, da einen ordentlichen Ansatz zu finden in meiner Geschichte. Ich bin gespannt, wie du diese Geschichte gleich neu erzählen wirst. Aber es ist, wie gesagt, eine Geschichte. Als Pastoralreferent kennt man die rauf und runter. Und ich habe immer schon gedacht, ja, das ist wieder so ein Bibeltext, wo man denkt, ist doch Wort Gottes und eigentlich müssten wir doch, aber niemand tut's. Das Wort Gottes ist nichts, was aufgeschrieben ist, sondern das eigentlich in die Herzen und, ich sag's jetzt mal, in die Füße gehen muss, damit man wirklich losgeht. Und das tun die Kundschafter ja am Anfang. Späher, Kundschafter, Spione, egal wie man sie nennen will. Wobei ich ja finde, dass in der Geschichte auch die gehen ja erstmal sehr frohgemut los und entdecken ja auch Tolles. Und erst im Wiederkommen kehrt sich das hier irgendwie um, weil die auch was gesehen haben, was ihnen Angst bereitet. Also die haben ja nicht nur die dicken Trauben gesehen, die reichen Früchte gesehen, sondern offenkundig auch starke Leute, wo sie die Konfrontation eher vermeiden wollen. Und dadurch kommt ja diese Doppeldeutigkeit in den Text rein und diese merkwürdige Angst. Und da denke ich eben oft dran, wenn auf vielen, vielen Einkehrtagen, was weiß ich, Besinnungstagen, Impulsen zu Programmtagen immer wieder Numeri 13, 14 vorgelesen wurde, und meditiert wurde und der Aufbruch, wir müssen die Kundschafter sein, sage ich, ja, aber ihr seid eigentlich wie das Ende der Geschichte und wandert doch wieder 140 Jahre im Kreis.
Jetzt gehen wir aber erstmal in die Geschichte rein und stellen uns da, das möchte ich noch als Vorbemerkung sagen, in die Tradition von Mose rein. Denn was machen wir hier? Wir erzählen die biblischen Geschichten neu und anders. Diesmal Numeri 13 bis 14 und im Buch Deuteronomium am Anfang erzählt Mose diese Geschichte neu. Den Text verlinken wir auch und der merkt ja auch da schon eine Neuerzählung, die andere Akzente setzt und andere Aussagen beinhaltet. Aber jetzt, erstmal, da es ein alttestamentlicher Text ist, fange ich mit meiner Neuerzählung an und bin dann gespannt, was du, Werner, du kennst die Geschichte ja nicht, was du dazu sagen wirst.
Meine Ohren sind geöffnet und mein Herz ist weit.
Niemand weiß wirklich, ob es Gottes Idee oder die Sorge Israels war, die dazu führte, dass 12 Kundschafter in das verheißene Land entsendet wurden. So oder so gab es dafür eigentlich keinen Grund. Der Auszug aus Ägypten durch die Wüste hindurch war zu seinem Ende gekommen. Die Nachfahren Jakobs waren frei. Und nun standen sie an der Grenze zu dem Land, das unseren Erzeltern von Gott verheißen war. Das Land war nur ein paar Schritte entfernt. Warum also jetzt anhalten? Warum nicht einfach weitergehen und ankommen? Stattdessen wurde aus jedem der 12 Stämme ein Mann als Kundschafter ausgewählt. Eigentlich sollten nur erfahrene Anführer oder kampferprobte Krieger für die Aufgabe berufen werden. Doch im Stamm Juda meldete sich keiner freiwillig. Jephunes, mein Vater, rief dann plötzlich laut, »Kaleb, ja, der macht's!« Es war ihnen recht. denn sie zählten unsere Familie nie wirklich zu ihrem Stamm. Mich konnte man ja wegschicken. Wir, die Nachfahren Esaus aus der Sippe der Kenasiter, wir gehörten nie dazu. Wir waren und blieben immer die Eingeheirateten. So sehr sich mein Vater auch darum bemühte, dazuzugehören. »Ja, wir senden Kaleb«, riefen alle. Nie nannten sie mich bei meinem vollständigen Namen. Mein Vater machte mich durch meinen Namen zu einem treuen und schützenden Begleiter unseres Gottes. Ich, der Hund Gottes, Kaleb, ja. Ich liebe meinen sprechenden Namen. Doch in ihrem Mund war ich immer nur der Hund, ein Streuner, ein Köter, der eben nicht dazugehört. Wir, die 12 Kundschafter, wir brachen also gemeinsam auf und zogen durch das verheißene Land. Das Land, in dem Milch und Honig fließen sollen, so hatte Gott zu Mose gesagt. Als wir zusammen durch die Wüste Negev zogen, murrten die anderen bereits. »Wo sollen denn hier unsere Herden weiden? Wo sollen wir uns denn hier endlich niederlassen können, um Weizen und Gerste anzubauen?« Und sie redeten viel über die vollen Kornkammern Ägyptens, die sie nie mit eigenen Augen gesehen hatten. Dann erreichten wir Hebron. Mitten in diesem steinigen Bergland gab es Quellen und fruchtbaren Ackerboden. Wir sahen Olivenbäume, Weinstöcke und Menschen, die auf den Feldern arbeiteten. Aus der Ferne beobachteten wir sie. Als ich vorschlug, zu ihnen zu gehen, befiel die anderen große Angst. »Sie werden uns erschlagen! Wir sind Fremde für sie! Sie sind stärker als wir!« Dass auch unsere Vorfahren hier als Fremde in diesem Land gelebt hatten, daran erinnerte ich sie, aber sie wollten lieber weiterziehen, und so trennten sich unsere Wege dort in der Nähe Hebrons. Erhobenen Hauptes und ohne Angst streifte ich noch ein wenig durch diese Gegend und fand einen kleinen, lichten Wald. Unter den Terebinden und Steineichen gab es genügend Schatten, um sich während der Mittagshitze auszuruhen. Ahiman, Sheshai und Tamlai, die 3 Söhne des Anak, kamen aus Hebron zu mir. Nicht, um mich freundschaftlich zu begrüßen, sondern um sicherzustellen, dass von mir keine Gefahr ausging. Sie fragten mich, wer ich sei, und ich antwortete ihnen, ich bin ein Sohn Abrahams, Isaaks, Jakobs und Esaus. Sie kannten diese Namen und ihre Geschichten und führten mich zur Höhle Machpelah. Hier liegen deine Vorfahren begraben. Sie lebten als Fremde in unserer Mitte, so haben es unsere Vorfahren erzählt. Dann gingen sie und ließen mich allein zurück, ohne zu fragen, warum ich gekommen war. Was hätte ich ihnen auch antworten sollen? Lange blieb ich dort an dem Grab stehen. An diesem Ort haben Jakob und Esau gemeinsam ihren Vater Isaak begraben. Nach all ihren Streitigkeiten waren sie hier versöhnt, gemeinsam in ihrer Trauer. Dort, in diesem Grab, will auch ich beerdigt werden und Frieden finden bei meinen Vorfahren. Vielleicht hätte ich einfach dort bleiben sollen, als Fremder inmitten der Söhne Anaks, wenn sie mich aufgenommen hätten. Die anderen Kundschafter, die nach fast 40 Tagen auf ihrem Weg zurück zu Mose wieder an Hebron vorbeikamen, erklärten mich und meine Gedanken für verwirrt. »Dies ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Die Völker führen brutale Kriege gegeneinander und eine Hungersnot folgt der nächsten. Dieses Land wird unser Tod sein. Lass uns schnell fliehen.« All dies sagten sie, obwohl sie 40 Tage lang, ohne dass ihnen auch nur ein Haar gekrümmt worden war, durch das Land gezogen waren. Und verwundert betrachtete ich diese riesige Traube, die 2 von ihnen an einer Stange hängend mühsam auf ihren Schultern trugen. Eine solch große Ernte gibt es nur in Friedenszeiten, wenn Gott die Arbeit der Hände segnet, dachte ich mir damals. Und ich war mir gewiss, dass der Segen dieses Landes groß genug für uns, die Söhne Anaks und alle anderen Völker sei. Aber ich sah damals schon, dass dieses Land eine verheißungsvolle Last auf den Schultern der Israeliten sein wird. Schon die eine Traube führte zu zitternden Knien. Nach all dem Murren über das Manna, das mit der Zeit seinen süßen Geschmack im Mund des Volkes verloren hatte, sahen nun alle diese riesige Traube. Ein weiteres Wunder Gottes, ein Zeichen. Doch die 40 Tage, die vergangen waren, seitdem sie gepflückt worden war, waren ihr anzusehen. Eine Frucht, die man nicht zur richtigen Zeit erntet und isst, verdirbt. Und die anderen Kundschafter säten bereits Zweifel, bevor ich überhaupt verstand, was da gerade passierte. Sie hatten Angst. Sie hatten keinen Glauben. Und eigentlich gar keine Wahl. Wollten sie wirklich zurück nach Ägypten, zurück in die Unterdrückung, ihre Freiheit verlieren? Gab es überhaupt ein Zurück nach all dem, was passiert war? War nicht das Einzige, was uns geblieben war, die Verheißung dieses Landes? Ich hatte keinen Zweifel, dass wir mit Gott an unserer Seite stärker als alle Völker im Land Kanaan waren. Unser Gott hatte uns schließlich aus Ägypten befreit. Erst später, 40 Jahre später, verstand ich das eigentliche Dilemma, als ich Ahiman, Sheshai und Tamlai, die drei Söhne des Anak, die mir das Grab unserer Erzeltern gezeigt hatten, als ich sie aus ihrer Stadt Hebron vertrieb. Unsere Verheißung wurde ihre Katastrophe, die schon in den Worten Josuas, der auch einer der Kundschafter gewesen war, anklang. Nein, dieses Land frisst seine Bewohner nicht. Nein, sie werden unser Fraß. Ich stand schweigend neben Josua, als er das sagte. Hätte ich etwas sagen sollen? Es war gut für mich, dass ich damals Gott vertraute und schwieg. In seiner Ehre verletzt, wollte er uns alle unterschiedslos vernichten. Nur Mose ist es zu verdanken, dass Josua, ich und die Generation, die die Wunder in Ägypten nicht gesehen hatte, überlebten und an uns sich die Verheißung für unsere Erzeltern 40 Jahre später erfüllte. 40 Jahre mussten wir zusehen und warten, wie die ehemaligen israelitischen Sklaven Ägyptens langsam in der Wüste starben. Wir mussten zusehen, wie Gott wartete, dass sie starben. Damals, als Mose diese Strafe verkündete, verstand ich, warum sie daraufhin kopflos versuchten, in das verheißene Land zu flüchten. Aber ohne Gott an ihrer Seite hatten sie keine Chance und wurden so aus dem möglichen Paradies direkt wieder vertrieben. Nein, wir waren damals nicht willkommen im verheißenen Land, weder von Gott noch von den einheimischen Völkern. In Ägypten, am Berg Sinai, an der Grenze zum verheißenen Land und auch während der 40 Jahre in der Wüste war es einfach, auf Gott zu vertrauen, denn es gab kein Zurück. Es gab nur Gott und seine Verheißung und solange man an ihn glaubte, gab es eine Zukunft. Selbst für mich, selbst für einen Kenasiter, einen Nachfahren Esaus, einen ewig Fremden inmitten des Stammes Juda. Ist es nicht absurd, dass am Ende der Geschichte ich das Feld und die Höhle besitze, die Abraham als Fremder von dem Hethiter Ephron erworben hatte, um seine geliebte Frau Sarah dort zu begraben? Er hatte sich das Land erbeten und es von den Hethitern bekommen. Wir mussten es uns mit Gewalt nehmen, weil Ahiman, Sheshai und Tamlai, die Söhne Anaks, es uns nicht freiwillig überlassen wollten. Nein, das Land frisst seine Bewohner nicht. Das machen wir selbst. Das eine Volk vertreibt das andere. Und ich bin mir nicht sicher, dass Gott nicht auch uns eines Tages von hier wieder vertreiben wird. Warum das so ist, verstehe ich selbst nicht. Oft denke ich noch an diese große Traube, die zwei von uns mit Mühe und Not auf ihren Schultern getragen hatten. Im ganzen Land habe ich nie wieder eine solche Traube gesehen. Denn eine reiche Ernte gibt es nur zu Friedenszeiten. Frieden. Das ist die eigentliche Verheißung, deren Erfüllung Gott uns und den Anakitern schuldet. In den letzten Tagen bin ich oft hinaus zu dem verwahrlosten Grab Anaks gegangen. Es scheint fast so, als könnten nur die Toten in diesem Land wirklich Frieden und Ruhe finden.
Eine beeindruckende Erzählung und ich bin froh, dass ich einen etwas anderen Drive in meiner Geschichte genommen habe, denn ich wollte ursprünglich auch den Kalebins in den Mittelpunkt stellen. Und Du hast mich aber da schon gehabt, weil du den Namen ja erklärt hast, dass der ja Hund bedeutet. Und dieser Kaleb ist ja ein Kundschafter ganz eigener Art in deiner Erzählung. Und das fand ich schon bemerkenswert. Die anderen Kundschafter laufen da durchs Land und erkennen aber nichts, während der Kaleb sich ja da hinsetzt und mit den Bewohnern oder mit diesen drei Söhnen da ins Gespräch kommt und die eigentlich kennenlernt. Und durch dieses Kennenlernen weicht ja das Misstrauen, das bei den anderen irgendwie nach wie vor da ist und was ja zur Katastrophe. Deine Geschichte hat ja kein Happy End, ne? Wir auch. Die Geschichte in Lumeri hat ja auch kein Happy End. Und die große Vision, die möglich gewesen wäre, wenn die Haltung des Kaleb sich durchgesetzt hätte, mit den Leuten überhaupt erstmal zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, sich kennenzulernen, Vertrauen aufzubauen, die daran eben scheitert. Und was mich noch an deiner Geschichte fasziniert hat oder vielleicht besser gesagt sehr nachdenklich gemacht hat, ist, weil das ist für mich so ein roter Faden, der sich da durchgezogen hat. Das war, als Kaleb das Grab Abrahams sieht. Also Abraham, Isaak, Jakob, die sind Fremde geblieben in diesem Land. Das ist ja das, was die Einwohner sagen. Und dieses Fremd im eigenen Land bleiben, das ist ja bis zum Schluss, wenn diese, eine Verheißung ist es ja nicht, aber wenn dieser Gedanke kommt, wird Gott uns hier in diesem Land lassen oder wird nicht der Zeitpunkt kommen, wo er uns selber wieder weitertreibt? Also das ist eine Geschichte, die du erzählt hast, die näher an der Realität ist, als einem lieb sein kann und die etwas Verstörendes hat, die etwas Aufrüttelndes hat und eben gerade so überhaupt nicht zu dem passt, was Pastoral Referenten mit dieser Geschichte verbinden. Also Kundschafter verbindet ja man mit Wachsamkeit, wachsam sein. Diese Wachsamkeit zu haben für das, was die Zeit gebietet, aber jetzt eben kein Spion zu sein, der aus dem Verborgenen agiert, sondern wirklich, wir haben es im Vorgespräch, habe ich mal diesen Begriff Kundschaft gesagt. Wir kennen ja diesen Begriff Kundschaft, aber das ist ja was Positives, weil die Kundschaft ja kommt und mit jemandem ins Gespräch kommen will, weil man etwas verkaufen will, weil man in einen Handel kommen will. Und ich kann mich erinnern, dass ich vor vielen Jahren, da war ich noch Leiter des Arbeitsfeldes 3 im pastoralen Zukunft, ich ganz am Anfang dem Diözesanrat hier im Erzbistum Köln bei einem Statement gesagt habe, wir müssen lernen, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch Kunden sind. Weil man mit Kunden anders umgeht, denen Respekt gegenüberbringt. Und Kunden bringen eben auch Kunde. Und das hat sehr viel mit Kommunikation zu tun. Die Kundschafter hätten eigentlich Kommunikatoren sein müssen, aber sie sind da nie wirklich zu gekommen, sondern sind aus Angst herumgezogen und haben dann eigentlich nur Befürchtungen kennengelernt, dass ihnen was Schlimmes passieren kann.
Ich habe beim Schreiben der Geschichte wirklich stark gerungen, weil ich natürlich diese Geschichte auch vor dem Hintergrund der Realität, in der ich lebe, geschrieben habe. Das ist natürlich der Nahostkonflikt. Und da gibt es viele, auch Bibelwissenschaftler, die dann sagen, ja, guck mal, der Konflikt ist so furchtbar, aber die Bibel gibt uns doch die Antwort. Abraham hat doch von den Hethitern die Höhle gekauft. Das war doch ein Geschäft. Die haben es ihnen verkauft. Das war doch eine Lösung. Die haben miteinander geredet. Das ist ja auch diese Szene, die ich dann aufmache, dass Kaleb, das ist ja bemerkenswert bei der Geschichte, er ist ja sehr eng verbunden mit Hebron. Da kommen wir gleich noch zu. Ich habe ihn ja bewusst die Leute treffen lassen, mit ihnen reden lassen. Jetzt bin ich aber auch nicht so naiv und sage, ja, wenn alle mal hier im Nahen Osten gut miteinander reden würden, dann wird alles gut. Das ist ja das zweite Teil. Wenn Kaleb dann wirklich zu Hebron kommt, dann vertreibt er die Anakiter, weil es geht nicht anders. Da gibt es kein Miteinander. Und auf einmal wird er dann eben in meiner Geschichte der Hüter des Grabes von Anak, während vorher die Anakiter die Hüter des Grabes der Erzeltern waren. Und es gibt da keine Geschichte. Und ich weiß, der letzte Satz, der fiel mir sogar schwer beim Schreiben. Aber das ist ja diese Geschichte auch, dieses Land hier. Wirklich Frieden gibt es hier nicht, wo ich lebe. Den Frieden findest du wirklich nur im ewigen Frieden, wenn du stirbst, traurigerweise. Möge es eines Tages anders sein, aber man kann diesen Kontext, in dem ich lebe, nicht ausblenden, wenn man über solche Texte auch redet. Da geht es ja um das Verheißene Land. Wem gehört es? Wer bekommt es? Und da war für mich etwas, muss ich auch betonen, was ich selbst gelernt hatte, was ich vorher nicht wusste. Das ist ja das Schöne bei unseren Texten, wenn wir sie schreiben. Ich finde, bei jedem Text bisher habe ich nochmal ganz neue Sachen neu gelernt, anders gelernt auch, weil ich eben die Texte anders herangehe. Und wenn man sagt, ich fokussiere mich jetzt auf diese Person Kaleb, da habe ich nämlich mein Eingangstor in diese Geschichte gefunden. Kaleb ist eine positive Figur, stellt sich an der Seite Gottes. Aber wer ist Kaleb? Und Kaleb ist ein Kenasiter. Jetzt sagen vielleicht viele von Ihnen, was ist das denn? Tja, und wenn man dann durch die Bibel ein bisschen blättert, wundert man sich, weil in der Geschichte wird er nicht als Kenasiter beschrieben. Kalle gehört zum Stamm Juda. Einer von denen. In der langen Liste taucht er auf. So, jetzt wird auf diese Geschichte ja nachher noch öfter angespielt. Nachher zum Beispiel im Buch Josua, wenn wirklich Hebron eingenommen wird. Da wird Kaleb Kenasiter genannt. Auch im Numeri-Buch, an einer anderen Stelle, Numeri 32, heißt Kaleb ein Kenasiter. Und wenn man guckt, ah, wo kommt dieser Begriff denn her, dann kommt man sehr schnell ins Verdutzen und wundert sich. In Genesis 15, da steht die Liste, welche Völker alle aus dem verheißenen Land vertrieben werden, damit Israel einziehen kann. Welches Volk taucht dort auf? Die Kenasiter. Und dann guckt man weiter, ja, aber wer sind denn diese Kenasiter? Ah, das sind Nachfahren Esaus. Aus Esau ist eigentlich das Volk der Edomiter hervorgegangen. Und in der Bibel ist immer, nicht nur in Genesis, der große Streit zwischen Jakob und Esau, zwischen Israel und Edom. Und wenn man diese Linie nachverfolgt, warte mal, dann ist also Kaleb irgendwie ein Fremder innerhalb Israels, gehört aber zu Israel und vertreibt aus dem Land, die Israel fremd sind, beziehungsweise gehört zu denen, wo Israel als Fremde mit den Erzeltern, in deren Kontext sie gelebt haben. Und dann wird die Geschichte des Fremdseins hat so ganz viele Dimensionen auf einmal. Und nicht nur das hat mich fasziniert, sondern der zweite Punkt, der ja auch wichtig ist. Hebron. Hebron wird speziell erwähnt als Wegmarke. Und ich habe mich bewusst dazu entschieden, Kaleb in Hebron verweilen zu lassen. Nicht nur, weil eben Hebron nachher die Stätte ist, die Kaleb bekommt. Das ist ja die Auszeichnung. Auch er darf nicht nur 40 Jahre überleben und wirklich einziehen in das Land, sondern er bekommt Hebron. Und wenn man mal nachguckt, welche Bedeutung Hebron hat, die Anspielungen in der Geschichte von mir sind ja deutlich. Die Machpela, die Grabstätte aller Erzeltern, ist in Hebron. Mamre gehört zu Hebron. Hebron ist grundsätzlich verbunden mit den Erzeltern. Und wenn wir jetzt mal weiter nach vorne springen, Hebron ist die Stätte, wo David zum König wird. Aus dem Stamme Juda. Er gehört jetzt zum Stamme Juda. Hebron ist so ein Kristallationspunkt für die ganze Geschichte von den Erzeltern bis zu David. Danach kommt erst Jerusalem mit ins Spiel. Und nochmal, und dann, wenn man das bedenkt, dieser wichtige Ort, Hebron, wird verbunden mit Kaleb, dem Kenasiter, der sowohl aus dem Stamm Juda kommt, als auch ein Nachfahre Esaus ist. Ich möchte fast sagen, in dieser Person Kaleb kann man den ganzen Nahost-Konflikt zusammenfassen und sagen, wow, da zerreißt einem das Herz. Das ist so ein bisschen, was genau ich im Text deutlich machen würde. Dieser Kaleb, der sitzt, dem zerreißt wirklich das Herz, weil er irgendwie alles erträgt, was da passiert.
Dieses Fremdbleiben bleibt ja ein Topos. Also die werden ja nicht wirklich vertraut miteinander, ne? Sondern es bleiben schon zwei Sphären, denen man sich begegnet. Aber erst in dieser Begegnung läge ja die Potenz eines gemeinsamen Lebens. Denn das hast du am Anfang deiner Geschichte auch erzählt. Eigentlich wäre das Land groß genug, um auch Israel noch zu beherbergen. Also eigentlich braucht man keine Konkurrenz zu fürchten. Und trotzdem ist da dieses Knistern, dass der Kaleb als Brückenbauer hätte überwinden können, aber letzten Endes ja dann doch zum Schluss nicht schafft, das zu überwinden. Und etwas Zweites, was mir aufgefallen ist, du hast natürlich jetzt den Kaleb jetzt gerade auch durch deine Ausführung gerade nochmal etwas profilierter erscheinen lassen, indem du erklärt hast, wo ja dieses Kenasiter kommt und wo der überall auftaucht. Aber eine der führenden Figuren wird ja dann der andere werden, der jetzt hier so eher als Sidekick ist er nicht, aber hier erscheint ja fast eher als Nebenfigur, die nicht weiter ausgeführt hat. Aber dem Josua ist ja schließlich dann ein ganz eigenes Buch gewidmet worden, der dann der große Nachfolger des Mose werden wird.
Er wird der große Anführer. Aber ich empfehle allen, wenn ihr Numeri 13 bis 14 nachlest, das kommt jetzt ein bisschen historisch kritisch daher, aber achtet mal, manchmal tritt Kaleb alleine auf, als derjenige, der sagt, doch, wir schaffen das. Dann wird ihm Josua an die Seite gestellt. Da gibt es auch so ein Spiel, jetzt kann man historisch kritisch sagen, da sind zwei Quellen zusammengearbeitet. In der einen Quelle ging es nur um Kaleb, in der anderen um Josua. Aber der Endtext zeigt auch, dass die nicht eben als eine Person handeln, sondern von anderen zu unterscheiden sind. Deshalb habe ich genau dieses Topos auch aufgemacht, dass Josua und Kaleb sich da nicht so ganz grün sind. So, jetzt bist du dran, lieber Werner.
Wie gesagt, ich habe etwas gerungen. Mal schauen, was draus geworden ist. Die Wahrheit ist von flüchtigem Wesen. Gerade in der Gegenwart entfaltet sich die Macht der Fake News. Der Mensch glaubt gerne, was er glauben möchte. Und so gewinnen immer öfter die, die die Wahrheit durcheinanderwerfen, verdrehen und so lange gefällig machen, bis sie auf dem Boden liegt. Die Wahrheit ist zuweilen hart, das Gerücht hingegen schmeichelt. Der Diabolos, der große Durcheinanderwerfer, weiß, wie er den Menschen erst den Kopf fair und dann den Hals herumdreht. Aber wer will schon frei sein, wenn man diese lästige Verantwortung los wäre? Bevor der Mensch lernte, Gärten und Felder zu bestellen, war er ein Jäger und Sammler. Bevor er sesshaft wurde, war er ein Wanderer. Er zog seine Pfade von Ort zu Ort, ungewiss, wohin ihn der Weg des Lebens treiben würde. Die unsteten Pfade konnten die Menschen nur bezwingen, wenn sie zusammenhielten. Das Leben hielt, hält und wird immer seine Herausforderungen bereithalten. Bevor aber Zäune, Grenzen und Mauern den Schein von Sicherheit boten, war Überleben nur möglich, wenn man wenigstens im Großen und Ganzen den Pfaden der gleichen Richtung folgte. Nicht, dass es keine Konflikte gegeben hätte. Wer aber den Zusammenhalt gefährdete, musste seine eigenen Pfade finden allein. Frieden war Pflicht, sonst wäre man vom Pfad abgekommen. Der Pfad gehörte allen und niemandem. Eigentlich gehörte einem nur das Stück Pfad, auf dem man gerade ging, bevor es nur einen Schritt weiter den nächsten trug. Das änderte sich, als der Mensch sesshaft wurde. Er nahm sich von der Erde ein Stück Land, zog einen Zaun darum und nannte es von nun an sein Eigentum. Es gab gutes Land und es gab schlechtes Land. Es gab fruchtbares Land und es gab ödes Land. Vor allem musste man das Land der Wildnis abtrotzen. Der Mensch bekam Kultur, glaubte er jedenfalls. Denn das Land mit dem Zaun bekam plötzlich einen Wert. Schnell gab es Begehrlichkeiten. Man konnte das Land mit dem Zaun darum herum kaufen oder verlieren, weil Stärkere kam und es sich nahm. Wehrhaftigkeit war nun Pflicht. Sicher, sicher, die Angst gehörte schon bei den Wandernden zum Leben. Sie war wichtig, denn die Angst schärfte die Sinne und warnte vor Gefahren. Man war aber nicht allein. Die Angst verschwand mit den Zäunen, die man um das Land zog. Zäune gaben keine echte Sicherheit, weil die Angst zu Menschen gehört. Nur diente die Angst keinem Zweck mehr. Man hatte doch die Zäune. Sicher, sicher. Manchmal war die Angst berechtigt, wenn Stärkere kamen und das zum Eigentum gemachte, ehemals herrenlose Land haben wollten. Dann musste man Krieg führen. Das musste der Mensch aber erst lernen, denn als Wanderer kannte er das nicht, Krieg gegen Nachbarn zu führen. Er brauchte die Nächsten doch, um zu überleben. Jetzt aber wurde der Nachbar zur Bedrohung. Und so wurden aus den Zäunen Mauern, um den Krieg zu bannen. Aber der Nachbar blieb. Er blieb hinter den Mauern. Man konnte ihn nicht mehr sehen. Man konnte nicht mehr mit ihm sprechen. Es gab auch keine gemeinsamen Pfade mehr, die man erkunden oder gehen wollte. Und die Angst hatte keinen Sinn mehr, aber die Angst war da. Was mochte der Nachbar wohl treiben? Der konnte doch nichts Gutes im Schilde führen. Was, wenn der Nachbar wollte, was man selbst schon hatte? Und die Angst fing an, ihre eigenen Blüten zu treiben. Dunkle Blüten mit ätzendem Gestank, der das Herz der Menschen vergiftete. Wo man früher dem Duft der Herden folgte und dem Geruch der Früchte, zersetzte nun die Macht des Gerüchtes die Seelen. Wo früher der Blick in die Ferne geweitet wurde, verengte nun die Angst die Herzen, die jene Rissen bekamen, in denen Gerüchte wuchern und Fake News alternative Wirklichkeiten schaffen. Der Frieden schwindet. Die Empörung hat freien Lauf, der Zusammenhalt schwindet, der Hass gewinnt, der Mensch verliert. So ist es zu allen Zeiten gewesen. Und dann rufen die Menschen nach Gott und fragen, wo er denn sei. Sie schreien zu ihm und fragen, warum er denn nichts tue. Gott, wo bist du? Hier, Freundchen, hier bin ich. Ich bin. Ich war. Ich werde sein. Ich bin vor dir. Ich bin hinter dir. Ich bin in dir. Ich bin bei dir. Und bei den anderen bin ich auch. Ich kenne deine Pfade. Ich kenne die, die du hättest gehen können. Ich kenne die, die du gegangen bist. Ich weiß, welcher Pfad der beste gewesen wäre. Aber ich verlasse dich auch nicht, wenn du in die Irre läufst. Meine Geduld ist grenzenlos. Fast. Ich schubse dich, lasse dich stolpern, ich bringe dich zu Fall, damit du auf den rechten Pfad zurückfindest. Du aber klagst nur. Du murrst, weil ich nicht tue, was du willst. Wer bist du, Menschlein, dass du glaubst, mir sagen zu können, was gut für dich wäre? Ich gebe dir, was du brauchst. Was machst du daraus? Ich habe dir Füße gegeben, damit du die Pfade läufst. Ich habe dir Ohren gegeben, damit du die Vögel hörst. Ich habe dir eine Nase gegeben, damit du die Fährten von Tieren und Früchten riechst. Ich habe dir einen Mund gegeben, damit du sprechen kannst. Ich habe dir Hände gegeben, damit du das Leben ergreifst. Und ich habe dir ein Herz gegeben, damit du das Leben erlebst. Und was machst du? Du bist sesshaft geworden, hast Mauern gebaut und die ganze Lebensenergie verschwendest du für Angst und Sorgen, die du nicht haben müsstest, wenn du leben würdest. Nichts gehört dir, was nicht ich dir gegeben hätte. Und du musst, warum ich nichts tun würde? Die Klage Gottes hallt durch die Zeiten. Wer auf die Geschichte schaut, könnte ahnen, dass Gott mit den Menschen ist. Zumindest dann, wenn man mit seiner Gegenwart rechnet. Er hat einen Plan, aber der Mensch weiß es nur allzu oft besser. So war es schon bei Abraham. So war es beim Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. So ist es auch, als sie endlich ins gelobte Land ziehen könnten. Lange schon waren sie gewandert. Israel, das Volk der 12 Stämme, war das Volk der Pfade. Sicher, sicher, sie mussten sich immer wieder zusammenraufen. Unter Moses Führung aber hatten sie ihr Ziel, das verheißene Land, nie aus dem Blick verloren. Jetzt hatten sie ihr Ziel vor Augen. Was würde sie erwarten? Die Angst schärfte die Sinne. Sie waren es gewohnt, nach vorne zu sehen, nach vorne zu hören, nach vorne zu tasten, bevor man den nächsten Schritt wagte. Und sie gingen gemeinsam. So machen sie es nun wieder. Sie waren in der Wüste von Paran südlich des Negev. Das verheißene Land lag vor ihnen. 12 Kundschafter sollten die Augen, die Nasen, die Ohren und die Hände des Volkes sein. 12 Kundschafter aus jedem Stamm einer. So zogen die Kundschafter in das verheißene Land. Es war das Land, in dem schon die Väter gelebt hatten, das Land des Abraham, Isaak und Jakob. Sie aber hatten dieses Land noch nie gesehen. Sie kannten es nur aus den Geschichten der Alten, die manches größer machten, als es in Wirklichkeit war. Und das im Guten wie im Schlechten. Nun wohnten andere Völker in diesem Land. Es war viel Land und hier und da gab es Siedlungen, Dörfer und Städte. Aber es gab noch so viel Platz. Die Kundschafter sahen es, sie rochen es und sie schmeckten es. Sie sahen, dass Leben in diesem Land möglich war, Leben im Überfluss. Und sie sahen die Menschen, die in diesem Land sesshaft waren. Es hätten gute Nachbarn werden können. Als die Kundschafter zurückkamen, berichteten sie von den Früchten des Landes. Trauben so groß, dass man sie zu zweit tragen musste. Milch und Honig sah man fließen. Aber die Menschen hatten Siedlungen, Dörfer und Städte mit Zäunen und Mauern. Wo man Zäune errichtete, wollte man nicht teilen. Wo man Mauern baute, gab es etwas zu verteidigen. Wo man verteidigungsbereit war, war man wehrhaft. Wo man wehrhaft war, hatte man Waffen. Wo man Waffen hatte, wollte man Krieg. So jedenfalls schlussfolgerte man sich scheinlogisch selbst ins Unglück. Statt die Menschen durch Verheißungen zu ermutigen, schürte man die Angst. Die Angst war mächtig und sie fraß sich in die Herzen. Sie schürte den Wahn. Was ist die Verheißung eines Landes in Fülle schon wert, wenn man dafür etwas wagen müsste? Stattdessen könnte man doch einfach überleben. Einer der Kundschafter stand auf. Er hieß Kaleb. Er zeichnete die Möglichkeit des neuen Lebens in bunten Farben. Seine Worte dufteten. Seine Silben schmeckten. Seine Laute lockten. Das Leben dort ist möglich, ein Leben in Fülle. Die anderen Kundschafter aber, alle außer Kaleb und Josua, verbreiteten die Nachricht, dass die Menschen, die schon in dem Land lebten, sicher keinen Platz machen würden. Sie seien stärker und größer. Das war nicht mehr als ein Gerücht. Aber beweise einmal, dass ein Gerücht nicht stimmt. Wo der Gegenbeweis fehlt, scheint Wahrheit zu sein. Und so murrte das Volk wieder einmal lehnte es sich gegen Mose auf. So oft schon hatte er das Volk sicher geführt. Wieder und wieder lernte das Volk nicht. Es glaubte immer wieder den Gerüchten, wie ihm dieses Volk auf die Nerven ging. Das klagte er Gott und Gott verstand ihn. Dieses Volk, das er sich erwählt hatte, ging ihm selbst auf die Nerven. Es reichte. Wie lange noch? Wie lange verachtet mich dieses Volk noch? Wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich mitten unter ihnen vollbrachte? Aber es reicht! Ich will sie mit der Pest schlagen und ausrotten. Dich aber will ich zu einer Nation machen, die größer und mächtiger ist als diese. Mose hätte sich so geadelt, entspannt zurücklehnen können. Er aber liebte dieses Volk der Unmündigen, der Flausenhirne und Kindsköpfe, die jedem Gerede bereitwillig hinterherliefen, statt das Offenkundige zu tun. Herr, was sollen die Ägypter von dir denken? Du hast dieses Volk mit deiner Kraft aus ihrer Mitte herausgeführt und lässt es jetzt hängen? Dieses Gerücht wird sich überall verbreiten und sie werden über dich lachen. seit dem Handel Abrahams an den Eichen von Mamre, als er Gott davon abhalten konnte, Sodom und Gomorra zu vernichten, wenn nur 10 Gerechte in der Stadt wären, wusste man, dass Gott mit sich reden, ja, dass er mit sich handeln ließe. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs war alles andere als ein unbewegter Beweger. Er war ein Gott mit leidenschaftlichem Eifer, er war langmütig und reich an Huld und Treue. Und so ließ Gott auch jetzt wieder von seinem Plan ab. Niemand der lebenden Generation würde das Land je sehen. Nur Kaleb und Josua würden das Land betreten dürfen. Mose sagte all das den Israeliten. Die klagten. Und sie nahmen die Sache in die eigene Hand. Jetzt wollten sie sich das Land nehmen. Was sie mit Gott hätten haben können, wollten sie nun ohne ihn holen. Als sie es einfach hätten bekommen können, wollten sie es nicht. Jetzt wollten sie es sich nehmen, trotzigen Kindern gleich, deren Infantilität schmerzhaft aufgedeckt wurde. Und so zogen sie los. Aber Gott war nicht bei ihnen. Sie glaubten ja, ihn nicht zu brauchen. Sie würden es bitter bezahlen. Wo vorher das Gerücht die Angst geschürt hatte, bemächtigte sich der Wahn der Sinne. Wie Wahnsinnige rannten sie sich die Köpfe an den Mauern ein, die andere errichtet hatten, und kamen um. Seit den Tagen von Paran gab es nur wenige Menschen wie Kaleb und Josua. Es gab sie immer wieder. Aber immer wieder wurden sie verlacht von denen, die die Kunst der Lüge und des Gerüchtes beherrschten. Die Wahrheit ist von flüchtigem Wesen. Gerade in der Gegenwart entfaltet sich die Macht der Fake News. Der Mensch glaubt gerne, was er glauben möchte. Viele glauben immer noch das Unwahrscheinliche lieber, weil das wahre Haltung erfordert. Immer wieder überleben sie lieber gebückt, als aufrecht das Leben zu ergreifen. Kriechend werfen sie sich auf den Boden, wo Gott ruft, sich in den Himmel zu strecken. Aber dann müsste man das Leben ergreifen, sich Schritt für Schritt auf den Pfad ins Ungewisse vortasten. Das wäre ein Wagnis. Das wäre ein Abenteuer. Das wäre Leben. Aber die Angst hält sie kriechend auf dem Boden, wo sie sich vor denen in den Staub werfen, die ihnen Gerüchte in die Ohren flüstern. Nun hast du die Wahl. Willst du kriechen wie ein Wurm oder aufrecht stehen wie ein Mensch? Wähle das Leben.
Ich bin mal wieder sehr dankbar für deine Geschichte, weil du im Endeffekt einen Aspekt betont hast, der bei mir keine Rolle gespielt hat. Weil ich habe mich konzentriert auf diese Figur des Kalebs. Und du hast gerade am Ende nochmal gesagt, es geht auch um das Aufrechtstehen im Angesicht von Unwahrheiten und Gerüchten. Und hast damit einen wunderbaren Weg zum Verstehen von Numeri 13, 14 für mich gelegt. Denn wer steht denn aufrecht, ist die Person des Mose. Die spielt bei meiner Neuerzählung nur eine Nebenrolle. Und wenn wir jetzt diese beiden Stichwörter Mose und Gerüchte oder Fake News nehmen, die du uns anbietest mit deiner Geschichte, dann fällt beim Lesen von Numeri 13, 14 etwas Wunderbares auf. Und das hast du ja auch genauso erzählt. Wir haben auf der einen Seite die Kundschafter, die kommen zurück mit der üblen Nachrede, so sollte man vielleicht sagen, mit der üblen Nachrede über dieses, das Land sei furchtbar etc. Und sie machen dem Volk Angst, sie verführen das Volk. Das Volk will diese Lüge glauben, wie wir es in unserer heutigen Zeit haben. Die Fake News verbreitet sich viel schneller. Es gibt das schöne Sprichwort hier aus dem Nahen Osten auch, während die Lüge schon rennt, zieht die Wahrheit sich noch die Schuhe an. Das ist nun mal so in unserer Realität. Und das sieht man auch bei Numeri 13. Ratzfatz ist von den 10 Kundschaftern ist direkt das ganze Volk angesteckt und das ganze Volk murrt. Ja, funktionieren Gerüchte. Und dann das Spannende genau, das Volk buckelt sozusagen vor der Angst und will zurück. So, und Gottes Zorn braust auf. Aber einer bleibt stehen vor Gott. Das ist genau dieser Mose, der Aufrechte. Der bleibt auch vor dem Volk stehen, weil er hätte sagen können, gut, machen wir nochmal einen Neuanfang, meine Nachfahren werden das Land bekommen, alle anderen kannst du vernichten, lieber Gott. Sagt nein. Und da ist dieses Wort Gerücht ein wunderbarer Schlüssel zum Verstehen geworden. Warum? Mose kommt zu Gott und sagt ihm, du bist doch der Barmherzige und Gnädige, so hast du dich doch offenbart. Daran erinnere ich dich jetzt und jetzt warne ich dich. Wenn du das machst, was du da machen willst, überleg mal, was für Gerüchte dann über dich erzählt werden. Der ganze Nahe Osten, die ganze Welt wird auch sagen, was ist das für ein Gott? Der schafft nicht mal sein Volk ordentlich zu erziehen. Der kann sein Volk überhaupt nicht hinbringen, wo er es hat. Das ist natürlich jetzt schön. Ich spitze sehr, sehr zu. Aber da sieht man auch, er warnt da vor diesen Gerüchten. Und da kriegt er Gott auch nicht, weil das so eine tolle Argumentation sei, sondern, das ist ja das Schöne an der Figur Mose, Mose kann aufrecht vor Gott stehen, weil er sagt, du hast dein Wesen beschrieben, Exodus 34 ist es, du bist barmherzig und gnädig. Erinnere dich daran, wer du bist. Dann wirst du dieses Volk nicht vernichten wollen, sondern du willst dich weiter treu an den Verheißungen ausrichten, die du gegeben hast. Das ist ein wunderbarer Zugang zu Numeri 13 und 14, wenn man genau dieses Aufrechte im Angesicht von Fake News wahrnimmt, was da Mose darstellt.
Ja, und das ist etwas, da bin ich beim Lesen der Geschichte drüber gestolpert. Mose, Gott bei der Ehre packen, würde sagen, was sollen die Ägypter über dich denken? Das ist so ein Klassiker, was sollen die Leute denken? Und er macht ihn ja da so ein bisschen eifersüchtig oder neidisch oder packt ihn so bei seiner eigenen Ehre. Und das ist ja etwas, was man normalerweise jetzt nicht im Verhältnis Mensch Gott erwarten würde, wo ja Gott der Allmächtige ist, der über allem thront und dann da etwas tut. Aber das ist ja das Interessante. Es gibt eine intensive Interaktion, eine Begegnung, in der der Mensch vor Gott steht und diese Beziehung ja sehr menschlich aufgebaut wird. Jetzt kann man lang und breit darüber diskutieren, ist dieses Gottesbild nicht zu anthropomorph, wird Gott nicht zu menschlich gedacht? Die Diskussion muss man in meinen Augen auch führen. Aber genauso wie wir vorhin die Langmut Gottes haben, der Geduldsfaden Gottes ist endlich. Aber Mose verlängert ihn ja hier noch einmal, indem er sagt, was sollen jetzt die Ägypter über dich denken? Und dann ändert Gott ja sein Verhalten und er mildert die Strafe ab. Er schlägt sie ja nicht direkt mit der Pest, sagt, ihr wandert jetzt 40, ihr seht es auf keinen Fall, aber es gibt eine Perspektive, nicht für euch, aber für eure Nachkommen.
Das Großartige an dieser Szene finde ich ja, Mose tritt als Ausleger des Wortes Gottes auf. Weil im Endeffekt, gucken wir mal ganz kurz in den Text, Exodus 34 sagt doch Gott, oder es wird über Gott gesagt, dass er in der dritten Person gesprochen, auch wenn es Gottes sagt, ein bisschen kompliziert, aber Gott lässt nicht ungestraft, er sucht die Schuld in der dritten und vierten Generation heim, beziehungsweise er überprüft das. Und das ist ja genau der, da in diese Stelle schlägt Mose rein und sagt, guck mal, du bist doch ein Gott, der bestraft. Aber die Sünde bedeutet kein Ende der Generation. Das ist ja die Lösung in Numeri 13 und 14. Gott bestraft diese eine Generation und sagt, okay, die andere Generation hat ihre eigene Chance. Und damit weist Mose wunderbar Gott selbst hin, guck in dein Wesen selbst, besinne dich, wer du bist und kehre zurück und lass deinen Zorn nicht ganz freien Lauf, sondern dein Zorn treffe diese Generation, aber bleibe langmütig in Bezug auf die kommenden Generationen.
Genau. Wenn Gott so gehandelt hätte, wie er es ursprünglich angekündigt hätte, wäre nämlich die Geschichte zu Ende gewesen. Na, dann hätten wir diese ganzen Bücher nicht. Dann wären die in der Wüste geblieben, niemand hätte etwas davon gehört. Und dadurch, dass der Mose mit ihm da in diese Interaktion tritt, ihn bei der, wie ich es gesagt habe, bei der Ehre packt, gibt es dann doch einen Fortgang der Geschichte, aber nicht für die, die sich gegen ihn gewendet haben. Und das, was ich dann tragisch in der Geschichte fand, ist, dass sie sich dann doch mit Gewalt nehmen würden, aber dann ganz grandios scheitern.
Das finde ich fast schon humoristisch am Ende der Geschichte. Und Das macht aber auch deutlich, diese Landnahme, das muss man auch sagen, funktioniert nur mit Gott an der Seite. Genau. Alleine schaffen sie es nicht, weil die Völker wirklich zu stark sind. Aber ja, sie haben ja Gott, die Verheißung sagt ja, Gott ist mit ihnen. Mit Gott würden sie es schaffen und dann scheitern sie selbst. Und jetzt noch ein Fun-Fact zum Ende, weil du gerade gesagt hattest, er packt ihn bei der Ehre. Mose packt Gott bei der Ehre. Kleiner schöner Hinweis, habe ich auch überlegt, ob man daraus was machen könnte, weil der Begriff der Ehre ist ja der Begriff auf Hebräisch Kavod. Der wird auch oft übersetzt als Herrlichkeit. Gott erscheint ja auch in unserer Geschichte in seiner Herrlichkeit, weil seine Ehre verletzt ist durch das Murren. Und sozusagen eine Errettung muss hier geschehen. Das finde ich ein schönes Wortspiel, was sich daraus ergibt. Die Herrlichkeit Gottes ist auch die Ehre Gottes. Eine Ehre kann verletzt werden, eine Ehre muss wiederhergestellt werden.
Also Umkehr ist möglich. Gott bei der Ehre zu packen ist auch möglich. Das Stichwort, das mit allem verbunden ist, das hatten wir gestern Abend bei DEW direkt auch, ist eigentlich Verantwortung, die Verantwortung zu übernehmen. Wir haben ja gestern Abend über den Text aus Exodus diskutiert, wo es ja darum geht, dass Gott die Schuld bis in die dritte Generation hinein verfolgen wird und wenn nicht die erste Generation die Verantwortung für ihr Handeln übernimmt. Und hier haben wir im Prinzip so eine Art Anwendungsbeispiel dafür. Die Verursachergeneration, also die lebende Generation, wird das Land nicht betreten dürfen. Erst die nachfolgende Generation, die quasi eine Art Restart hat. Und jetzt hätte man vielleicht insinuieren können, das wäre vielleicht eine Leerstelle noch in dem Text gewesen, was wäre, wenn die aktuelle Generation die Verantwortung übernommen hätte und hätte jetzt reumütig gesagt, wir haben gefehlt, hätte sie eine echte Chance bekommen. Aber sie übernimmt die Verantwortung, sie handelt ja dann plötzlich auf eigene Rechnung und das geht vollends schief.
Und da wird es ja doppelt tragisch. Am Ende von Kapitel 14 heißt es ja, ja, wir haben gesündigt. Sie haben diese Erkenntnis. Aber das ist nur ein Lippenbekenntnis, weil dann rennen sie ja gegen den Willen Gottes trotzdem ins Heilige Land und bestätigen eigentlich nochmal ihre Sünde, nun in eine ganz andere Richtung.
Ja, aber das ist ja eben nicht Verantwortung übernehmen, nun zu sagen, ich habe gesündigt, sondern dann muss ich auch Taten folgen lassen. Dann muss ich es auch, der Katholik kennt das, die tätige Reue leisten. Und das tun sie eben nicht, sondern sie formen ein Lippenbekenntnis und handeln auf eigene Faust. Das kann nur schiefgehen.
Werner, herzlichen Dank für deine Geschichte. Das ist schön. Ich habe wieder viel gelernt über Numeri 13 und 14. Jetzt sind wir gespannt. Vielleicht findet ihr auch Leerstellen in Numeri 13 und 14, die wir nicht gesehen haben, die ihr gerne füllen möchtet. Vielleicht wollt ihr eine Geschichte schreiben, wie ihr Numeri 13 und 14 eben neu und anders erzählen wollt. Wenn ihr das macht, schickt uns gerne ein E-Mail an info@dieschrifterzähler.de. Wir sind sehr gespannt auf eure Erzählung.
Auf jeden Fall, wir bereiten uns auf die letzte Folge der aktuellen Staffel vor. Dann werden wir uns Johannes den Täufer vornehmen. Wir haben ja in dieser Staffel schon einmal etwas Besonderes gemacht mit dem Propheten Jona, dass wir dessen Leben mal aus einer neuen Perspektive erzählt haben. Und das wollen wir jetzt mit Johannes dem Täufer auch machen. Da gibt es was zu in der Bibel, aber auch noch jede Menge anderes außerbiblisches, dass so ein bisschen das Leben dieses Mannes erhält. Und ich bin jetzt schon gespannt, welche Figur du mir da vor Augen stellen wirst. Ich muss auch noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Diesem Johannes den Täufer, der wesentlich mehr war als einer, der die Riemen an den Schuhen Jesu nicht lösen wollte, wie wir dem ein neues Gesicht, ein anderes Gesicht, eine neue Perspektive zuteil werden lassen.
Wir können ja mal ein bisschen teasern und fragen, gab es vielleicht eine Rivalität zwischen Johannes dem Täufer und seinen Jüngern und Jesus und seinen Jüngern? Oder war Jesus ein Schüler Johannes der Täufer, der abgefallen ist von Johannes der Täufer?
Also das glaube ich ja persönlich nicht, aber wir werden das mal sehen. Also ich glaube, ob die Schüler Johannes des Täufers wirklich zu Jesus gegangen sind und gefragt haben, bist du der, auf den wir warten, und sich von Johannes abgewandt haben. Also Fragen über Fragen, die man stellen kann. Und ich bin mal gespannt, was wir beide daraus machen und welcher Johannes uns da so vor Augen stehen wird. Für heute aber gilt, der Worte sind genug gewechselt. Seid Sehende nicht blind, werdet nicht wie Ross und Maultier, die verstandlos sind.